Frau sein.
Frau sein.
Guten Abend, ich heiße Stephen Beck. Ich bin Dozent für die praktische Theologie an der Freien Theologischen Akademie in Gießen. Und ich bin seit 2,5 Jahren wieder zurück in meinem Deutschland. Ich bin eigentlich in Amerika geboren worden. Und als ich ein Jahr alt war, sind meine Eltern und Geschwister und ich nach Deutschland umgezogen. Wir sind hier also hier und in Österreich aufgewachsen. Und dann bin ich zurück nach Amerika und dann nach Kanada. Und vor 2,5 Jahren sind meine Frau und ich zurückgekehrt nach Deutschland, oder zumindest ich bin zurückgekehrt, und für meine Frau war es das erste Erlebnis.
Und ich bin Susan, ich war in Virginia aufgewachsen, in den USA, und ich lerne noch Deutsch. Ich werde immer für Ewigkeit am Deutsch lernen. Und
Himmel so. Ist Deutsch lernen.
Und ja, bitte sei geduldig.
Wir haben 4 Töchter, die sind alle erwachsen und die sind auch alle in Toronto, Kanada, außer 2, die uns gerade besuchen. Und wir wollen heute Abend mit euch über dieses Thema reden. Also man hat anscheinend hier für dieses Wochenende für einen Referenten gesucht, der es wagt, dieses Thema anzugehen. Und meine Frau ist eigentlich sehr, sehr schüchtern, besonders vor großen Gruppen. Und besonders wegen dem Deutsch. Aber für sie ist das Thema so wichtig, dass nach ihrer Erfahrung mit einem Mann für 32 Jahre zu leben und 4 Töchter zu pflegen und einen männlichen Hund auch zu pflegen, dass sie unbedingt die Ehre spürt, etwas von ihrer Erfahrung und ihrer Kenntnis mitzuteilen. Bevor wir anfangen, ein kleines Promo. Unser Tisch ist gerade dort hinten. Da könnt ihr auch Sachen finden für die Freie Theologische Akademie, die seit Freitag nicht mehr Freie Theologische Akademie ist, sondern eine anerkannte Hochschule. Und wir werden also den Namen verändern. Also da gibt es Materialien, wenn ihr sie mitnehmen wollt. Es gibt auch Bücher dort, die ihr kaufen könnt. Nicht viele, aber einige, die über Mannsein und Frausein zu tun haben. Und ganz besonders möchte ich auch empfehlen, ein kleines Büchlein, was es dort hinten gibt. Es ist das Buch Klug bauen, Basics einer lebendigen Gottesbeziehung. Dieses Buch habe ich voriges Jahr geschrieben für Leute in Deutschland, in eurem Alter, die einfach eine Einleitung haben wollen in, was ist ein frisches Christenleben, wie sieht das aus in der Freiheit zu leben, die wir haben in Christus, und was bedeutet es, Gott zu genießen, wie macht man das im Leben, wie verherrlicht man Gott, wie wird man heiliger, ohne komisch zu werden, und das ist alles in diesem Büchlein. Heute haben wir ein Sonderangebot für dieses Büchlein. Es kostet normalerweise 5,90 €. Heute Abend ist es hier für 6 €, und eigentlich nicht, ist noch immer 5,90 €. Ich würde es viel billiger kaufen wollen, aber darf nicht. 5,90 €, und kriegt euch auch heute Abend die ersten 25, die kommen, die zum Stand kommen, könnt auch jetzt gehen, wenn ihr wollt, und dieses Büchlein kauft, bekommt auch gratis einen FTA-Kugelschreiber. Okay? Okay. Wir reden jetzt über, was es bedeutet, Mann zu sein, Frau zu sein. Ich will mal anfangen mit, was man jetzt in der Wissenschaft bestätigt hat, was schon lange in der Bibel stand. Hier ist die Schöpfungsgeschichte, was Gott sagte oder was die Bibel sagte über Gott und seine Schöpfung in 1. Mose 1, 27. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Wir haben hier in diesem einen Vers alles, was wir heute Abend mit euch besprechen wollen. Auf der einen Seite kann man sagen, dass Mann und Frau gleichwertig sind, weil beide sind als Ebenbild Gottes erschaffen. Es gibt vieles, wo man merkt, Mann und Frau kommen von demselben Schöpfer, von demselben Material. Aber als Gott seine Persönlichkeit in ein Ebenbild stecken wollte, brauchte er zwei Geschlechter, weil seine Persönlichkeit ist so groß, dass er zwei unterschiedliche Geschlechter erschaffen hat, ein Mann und eine Frau, Maskulinität und Femininität. John Stott, der anglikanische Engländer, sagte oder schrieb einmal, es ist nicht zu wagend zu sagen, dass Gottes Persönlichkeit so groß ist, dass er diese Persönlichkeit in zwei Geschlechter ausdrücken musste und wollte. Und deshalb gibt es dich und deshalb gibt es mich. Wir sind also gleichwertig, aber wir sind nicht gleichartig. Und was die Wissenschaft, besonders die Gehirnwissenschaft, in den letzten Jahrzehnten ganz deutlich und klar macht, heute auch zu Leuten, die nicht an Gott glauben, oder von Leuten, die nicht an Gott glauben, Mann und Frau sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Dazu will ich heute Abend eine Geschichte, eine traurige Geschichte lesen von einem Jungen, wo man versucht hat, aus einer maskulinen Person eine feminine Person zu machen. Eva Herrmann in ihrem Buch Das Eva-Prinzip beschreibt die Tragödie von einem kanadischen Junge, Bruce Reimer, der gezwungen wurde, als Mädchen aufzuwachsen. Ein Versuch mit tödlichem Ausgang. Frau Herrmann schreibt, was war passiert? Bruce kam 1966 zur Welt, kurze Zeit vor seinem Zwillingsbruder Brian. Als die Babys gut 7 Monate alt waren, geschah während einer Beschneidungsoperation das Unglück. Der Penis von Bruce wurde von einem Laser so stark verletzt, dass er irreparabel war. Man kann sich die Verzweiflung der Eltern vorstellen. Sie schrieben damals dem anerkannten Psychologen und Sexualforscher John Money, der sofort Kontakt mit den Eltern aufnahm. Money war ein begeisterter Anhänger der neuen Theorie, die Geschlechterrollen seien vor allem in Erziehungsprozessen erlernt. Deshalb riet er den Eltern zu einer Geschlechtsumwandlung. Und so wurde aus Bruce kurzerhand Brenda. Das Kind wurde kastriert, mit weiblichen Hormonen behandelt, in Kleider gesteckt und als Mädchen erzogen. Er sollte niemals erfahren, dass es eigentlich gar kein Mädchen war. Alice Schwarzer feierte diese Geschlechtsumwandlung als Beweis ihrer These, dass die Gebärfähigkeit die einzige spezifisch weibliche Eigenschaft sei. Alles andere, triumphierte sie, ist künstlich aufgesetzt, ist eine Frage der geformten seelischen Identität. Ihr Buch über den kleinen Unterschied erschien 1977. Brenda Bruce kam gerade in die Pubertät. Er wurde mit immer stärkeren Hormongaben gefüttert und hatte deshalb bereits einen Busen. Doch als die Ärzte ihm auch noch eine Kunstscheide einsetzen wollten, wehrte er sich. Mit zunehmendem Alter und erwachsenem Bewusstsein hatte er gespürt, dass etwas nicht stimmt. Er riss sich seine Röcke und Blusen vom Leibe, urinierte im Stehen und prügelte sich mit Jungen. Zunehmend lehnte er seinen Körper ab, ohne zu wissen, warum. Ständig war er in psychiatrischer Behandlung. Die Familie war verunsichert, doch sie wollte alles richtig machen und vertraute dem Psychologieprofessor. So wurden die Eltern auf schreckliche Weise fehlgeleitet und sagten dem verstörten Jungen nicht die Wahrheit. Aber weder zahlreiche Hormonbehandlungen noch Kleider machten aus Bruce ein Mädchen. Die Probleme wurden immer heftiger. Schließlich wusste man sich nicht anders zu helfen und eröffnete dem verzweifelten Jungen, was geschehen war. Zu diesem Zeitpunkt war er 14 Jahre alt. Der Schock saß tief. Bruce fortan schmiss seine Mädchenkleider weg und lebte als Junge und nannte sich David. Der Horror war damit noch nicht zu Ende. In qualvollen Operationen ließ sich David die Brüste entfernen und bestand auf einem Kunstpenis, um wieder ein ganzer Mann zu sein. Doch das Experiment hatte ihn tief traumatisiert. Zusammen mit dem Autor John Calapinto dokumentierte er seinen tragischen Fall in dem aufsehenerregenden Buch »Der Junge, der als Mädchen aufwuchs«. Die Theorie, Geschlechterrollen seien lediglich erlernt, eine Behauptung, die weltweit von der Frauenbewegung begeistert übernommen worden war, hatte sich durch dieses Beispiel als völlig haltlos erwiesen. Mit 23 Jahren heiratete David eine Frau, mit 38 Jahren nahm er sich das Leben. Die erlittenen körperlichen und seelischen Qualen hatten ihn zerstört. Er sei jahrelang psychisch terrorisiert worden, wie bei einer Gehirnwäsche, lautete eine seiner Aussagen. Auch für seinen Zwillingsbruder Brian endete der eitle Ehrgeiz der Mediziner und Psychologen in einer Katastrophe. Schon 2 Jahre vor seinem Bruder wählte er den Freitod, weil er Davids Leiden nicht mehr ertrug. Und die Feministinnen? Sie schwiegen. Ja, wir sind gleichwertig, aber wir sind nicht gleichartig. Susan will uns kurz mal etwas zeigen, um zu beweisen, dass wir nicht gleichartig sind.
Könnt ihr alle das lesen? Okay, hier kommt. Was eigentlich in unserer Beziehung ist, ganz anders.
Was auch zeigt, dass Stereotypen gelten nicht. Und man kann allgemeine Behauptungen machen und sie sind einfach nicht wahr. Also zur Schrift. Was ist die Gleichwertigkeit, die wir haben? Und da sagt uns die Schrift, als Ebenbilder Gottes kann man von Mann und Frau sagen. Sie sind beide rational. Halleluja, du bist rational. Ja. Okay, sie sind emotional, beide. Auch der Mann ist emotional. Sie sind beide intentional. Sie beide haben einen Willen und können entscheiden. Sie sind beide sozial. Sie sind beide moralisch. Und sie sind beide ewig. Sie haben beide eine unsterbliche Seele. Aber sie sind nicht gleichartig. Was wir jetzt machen wollen mit euch, ist auf eine Reise gehen. Und wir wollen die Phasen der Männlichkeit und die Phasen der Weiblichkeit anschauen. Weil was wir tun wollen, ist, anstatt den Mann so hinzustellen oder die Männlichkeit und zu sagen, das ist er, und dann die Weiblichkeit und zu sagen, das ist sie, wollen wir eigentlich von der Seite schauen, wie entwickelt sich diese Maskulinität, wie entwickelt sich diese Weiblichkeit, damit wir eigentlich nicht eine Definition haben für Maskulinität, sondern damit wir verstehen, in den verschiedenen Phasen unserer maskulinen Entwicklung, wie sehen wir aus? Was ist maskulin? Und in den verschiedenen Phasen der femininen Entwicklung, wie seht ihr aus? Was ist Femininität? Fangen wir mal mit dem Mann an, weil ich schon am Mikrofon bin und Hast du als den Vogel gezeigt? Achso. Ja, aber ich bin doch der mit dem großen Schnabel. Gut, fangen wir mal an mit dem erschaffenen Mann und dann erzählst du über die erschaffene Frau, okay? Also, Robert Hicks, ein amerikanischer Theologe und Psychiater, in seinem Buch The Masculine Journey schreibt, ich habe übersetzt, es ist möglich, deine Maskulinität, Männer, zu verstehen. Juhu. Wir haben, sagt Hicks, wir haben Jahre der Forschung hinter uns und die Bibel beinhaltet sehr spezifische Einsichten in die Natur des Mannes. Das Leben ist nicht statisch, es ist eine Reise. Was einen Mann in seinen 20er Jahren charakterisiert, charakterisiert ihn nicht in seinen 40er Jahren. Die Forschung zeigt uns, liebe Leute, liebe Männer, die Forschung zeigt uns, dass schon von der Geburt an kann man merken, es gibt einen Unterschied in kleinen Mädchen und kleinen Jungen. Sie agieren und reagieren anders. Zum Beispiel, wenn du ein kleines Mädchen in ihrem Bettlein anschaust und mit ihr redest, wird sie mit dir Augenkontakt halten. Wenn du aber den kleinen Jungen, das sagt jetzt die Forschung, wenn du den kleinen Jungen anschaust und mit ihm sprichst, der schaut überall rum. Der schaut dorthin, wo sich etwas bewegt. Er schaut dorthin, wo es viel Farbe gibt. Was sagt dir das über unsere Maskulinität? Oder wenn du einen Jungen vergleichst und was für Spielzeug er gerne hat und ein Mädchen vergleichst und was für Spielzeug sie gerne hat. Die Wissenschaftler sagen uns heute, das Mädchen will lieber mit den Puppen spielen und der Junge, ja, der will mit Spielzeug umgehen, das mit Eroberung zu tun hat, mit Geschwindigkeit, mit Arbeit, ja. Der will gerne raus und wenn der Papa im Garten arbeitet, der will die Schaufel in die Hand nehmen und will wie der Papa schaufeln. Warum? Was sagt ihr das über unsere Männlichkeit? Ich glaube, was es uns sagt, ist, es steckt irgendetwas in unserer Männlichkeit drin, das hat mit Abenteuer zu tun. Das hat mit Erobern zu tun. Das hat mit Stärke zu tun. Wie sieht es bei euch Frauen aus?
Ja, wir Frauen sind auch im Ebenbild Gottes geschaffen. Steven hat gesagt, das Babymädchen behält Augenkontakt. Wir sind auf Beziehungen ausgerichtet. Viele Mädchen spielen gerne mit Puppen. Das sieht, dass unsere Tendenz ist, zu ernähren. 1. Mose 2, 18. Hört zu, genau. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott hat diese wunderschöne Welt erschaffen und die Tiere und die Bäume und alles und die Männer. Und er sagt, es ist nicht komplett.
Wow. Und der Mann ist nicht komplett.
Und der Mann ist nicht komplett ohne die Frau. Was sagt das? Dass unser Wert mit Gott ist so groß. Gott hat einen Helfer, den Mann genau passt, geschaffen. Diese Hilfe ist jemand, die ihn aufrecht erhält und stützt. In 20 anderen Stellen im Alten Testament ist dieses Wort benutzt und es ist immer nur für Gott benutzt. Zum Beispiel.
Du meinst das Wort Helfer?
Dieses Wort Helfer, ja, danke. Zum Beispiel Psalm 46, 1. Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein bewährter Helfer in aller Not. Das ist dieselbe Wort, das Gott benutzt für Frauen. Wow. Gott ist wesentlich und will, dass wir ihn brauchen. Eva ist auch wesentlich und hat eine unersetzbare Rolle in der Welt zu spielen. Wir Frauen würden erschaffen, um Stärke und Rückgrat dem Mann zu geben.
Kommen wir jetzt mal zur zweiten Phase und wie sich das in unserer Männlichkeit entwickelt. Die zweite Phase unserer männlichen Entwicklung heißt der sexuelle Mann. Das hebräische Wort, das als Mann übersetzt wird, das Wort ist Zakar. Im Alten Testament definiert das Männliche in anatomischen Aspekt. Hebräische Lexikon sagen uns, dass die Wurzelidee des Wortes Zakar ist etwas, das heraussteckt. Also der Penis. Ihr könnt lachen, wenn ihr wollt, Aber es ist im Ernst gemeint, das ist wirklich das Wort für Mann. Penis.
Ist es warm hier?
Es ist hier sehr warm in diesem Zelt, ja. Hier ist der Mann in seiner bestimmten sexuellen Natur. Also er schildert den Mann in seiner Entwicklung als Mensch mit dieser besonderen männlichen Konzentration auf den Körperteil. Und es ist auch wahr, wir kleine Jungs, wir spielen gerne mit unserem Penis. Und wenn Mama oder Papa sagen, mach das nicht, das ist doch dreckig, das kann dann zu einer negativen Mentalität beitragen. Wenn dem Jungen sein Fokus auf das männliche Geschlechtsorgan verweigert oder vermindert oder pervertiert wird, dann kann das zur lebenslangen Konfusion und sexueller Dysfunktionalität führen. Und deswegen gibt es auch heute so viel sexuelle Dysfunktionalität mit Männern. Viele Männer wurden entweder falsch erzogen, was ihre sexuelle Natur angeht, oder wurden irgendwie von irgendjemand berührt, sexuell berührt, was sie dann ganz verwirrt hat. Homosexualität und Transsexualität sind Formen einer Desorientierung. Es gab bis heute noch keine Wissenschaftsuntersuchungen, dessen Integrität von der Wissenschaft bestätigt worden ist, dass Homosexualität etwas Genetisches ist. Es gibt übrigens 3 Berichte, die sagen, es ist genetisch. Aber die Wissenschaft hat bestätigt, dass alle 3 Berichte nicht wissenschaftlich waren. Also es gibt noch keine Bestätigung, dass es genetisch ist. Wir können uns das aus dem Kopf schlagen. Es gibt Tausende von Zeugnissen, dass die homosexuelle Neigung ihren Ursprung in einem Beziehungsproblem, meistens in der Familie oder eine gleichgeschlechtliche Misshandlung findet. In seiner sexuellen Entwicklung kommt auch die Neugier in das andere Geschlecht dazu. Wir Männer, wir kennen das. Ja? Ich kann mich noch erinnern, als ich 5 Jahre alt war und hier südlich von Darmstadt lebte, da, ich habe das Bild noch in meinem Kopf, da haben mehrere Nachbarn und Nachbarkinder, Weibleins und Jungleins, sich vor unserer Tür getroffen. Wir haben alle die Hose runtergezogen und wir haben ausgecheckt, wie sieht das bei dir aus. Also das war einfach so die junge Neugier. Ne? Und so ist das mit uns Jungs. Wir wollen wissen, wie es aussieht. Und das übrigens ist eine gesunde und eine natürliche Entwicklung. Aber es kann für große Probleme machen. Und hier kommen wir wieder auf das Thema der Pornografie, weil Pornografie ist etwas, das bei uns Jungs zumindest immer mit Neugier angefangen hat. Ja, wir wollten unbedingt das Bild sehen. Und aber was dann geschieht, wenn du eine nackte Frau siehst, ist etwas Chemisches in deinem Gehirn passiert. Es gibt eine Reaktion, es gibt ein Rauschgefühl und das will mehr haben. Und so steigert sich das und viele von uns werden zu pornosüchtigen Männern. Ich habe das selbst erlebt, ich weiß die Gefahr, ich weiß, wie schwer es ist, davon abzukommen. Ich weiß, dass besonders mit dem Internet heute, als ich ein Junge war, war ich auch süchtig und es gab noch kein Internet. Heute ist das noch schwieriger, weil wir alle Jungs haben das so mit einem Klick zur Verfügung und es kann uns zerstören, wenn wir es nicht, wenn wir nicht frei werden davon, wird es uns zerstören und es kann auch unsere Beziehungen zerstören, kann auch Ehen zerstören. Deswegen, aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil die ganze sexuelle Entwicklung des Jungens so schwierig ist, braucht der Junge wirklich einen seelisch gesunden Papa, mit dem er über seine sexuelle Entwicklung frei reden kann. Und er braucht auch eine seelisch gesunde Mama, die ihm Respekt für die Würde einer Frau beibringt, anstatt von der Frau durch Pornografie oder Freunden zu lernen. Er braucht also einen Papa, der mit der Mama ein liebevolles, respektvolles Ehe hat, eine liebevolle Ehebeziehung hat. Für mich war das wirklich eine wunderbare Sache, erzogen zu werden in einem Heim, in einem Haus, wo meine Eltern es andauernd klar machten, sie waren total ineinander verknallt. Sind sie auch noch heute in ihren 80er Jahren und es war uns ganz klar, mein Papa liebt diese Frau und sie liebt ihn zurück. Und für mich als junger Mann war das so hilfbereit. Was auch für mich hilfbereit war, ist, dass mein Papa mal zu mir über Selbstbefriedigung geredet hat. Und als ich ihm zugab, als junger Teenager, dass ich da wirklich ein Problem habe, sagte er zu mir, ach Sohn, schade, dass du nicht zu mir früher gekommen bist, weil ich hätte gerne mit dir auch früher darüber reden können. Wie kann ich dir in dieser Sache hilfreich sein? Und das war so gnädig von ihm, mir so entgegenzukommen. Viele von uns Jungs wachsen nicht auf mit so einem verständlichen Papa oder in einem Haus, wo die Ehe so toll ist und man lernt von seinem Papa, wie man eine Frau zu respektieren und behandeln hat. Und ich kann nur sagen, Jungs, schaut auf Gott, er ist der perfekte himmlische Vater. Lernt von ihm, was es bedeutet, ein guter Vater zu sein. Lernt von anderen Männern, lasst euch von anderen Männern, erwachsenen Männern, mentoren, was es bedeutet, ein echt guter Ehepartner zu sein, was es bedeutet, Mann zu sein, was es bedeutet, mit diesen Versuchungen in unserer sexuellen Entwicklung mit diesen Versuchungen umzugehen und wie wir frei werden können. Aber du brauchst dich, junger Mann, nie zu entschuldigen für deine Sexualität. Sie ist gut, sie ist Gott erschaffen und sie widerspiegelt eine Eigenschaft in Gott und sie bringt dir auch viel Freude und Genuss. Und wie sieht es bei der Frau aus?
Ja, die junge Frau, Schönheit, das ist ein Attribut Gottes. Die Widerspiegelung Gottes Schönheit ist in dem weiblichen Geschlecht, meistens. Das kleine Mädchen wächst und wird zu einer schönen jungen Frau. In alle anderen Spezien ist das Mädchen das Schönere, aber im Mensch ist das Weiblein schöner.
Du meinst, das Männchen ist schöner,
ja,
in allen anderen Spezien, außer mit Menschen.
Ja,
und da ist das Weiblein das Schönere.
Und die Vögel.
Das Männchen ist immer bunter und so.
Und ja.
Aber wenn es zu uns Menschen kommt, dann seid ihr Frauen die Schöneren.
Normalerweise ja.
Also ich denke auch. Muss man ihnen doch geben, ne Jungs? Das muss man ihnen geben.
Aber diese Schönheit kann auch zum Terror ihrer Selbstwertschätzung werden. Sie sieht sich durch die Kameralinse des Supermodels, der Stars. Sie vergleicht sich mit anderen perfekten Körpern. Sie spürt starke Minderwertigkeit. Das kann eine sehr schmerzhafte Lebensphase sein. Vielleicht mit Bulimie, Magersucht, damit sie nicht dick wird. Was für viele von uns heißt unschön. Sie benutzt Sex, um sich zu versichern, dass sie schön genug ist. Sie sucht Popularität, um sich zu versichern, dass andere finden sie annahmewürdig. Unsere Schönheit kann also zu unserem eigenen Stolperstein werden. Wir machen die Sache unserer Schönheit. Gott. Und wenn es an Schönheit bei mir mangelt, tanze ich um dieses Idol der Schönheit? Oder möchte ich Gott ehren und dienen mit dem Aussehen, das er mir gegeben hat? Weil Gott schön ist, ist es, sagt uns 1. Petrus 3, 4, unser Auftrag, uns als Spiegeln Gottes zu entwickeln. Äußerlich und ganz besonders innerlich. Wir sollten Schönheitsqualitäten Gottes in unserem Charakter widerspiegeln. Äußerlich, Schönheit wird mit Alter vergehen, leider. Aber die innerliche Schönheit bleibt. Ihre Weisheit, ein ruhiger Geist, die nicht jammert, nicht nörgelt, nicht immer kritisiert und nicht kontrolliert.
Ja, kommen wir jetzt mal zur dritten Phase. Wir haben gerade gehört, dass eine Eigenschaft der Femininität ist Schönheit. Äußerliche und ganz besonders die innerliche. In der dritten Entwicklungsphase des Mannes kommen wir jetzt zu dem Kämpfer. Was toll ist, ist, dass es dieses hebräische Wort gibt für Mann. Das Wort ist Gibor und im Alten Testament, und das wird auch öfters für den Mann benutzt, aber es wird auch für Gott benutzt. Gott ist ein Kämpfer. Gott kämpft für sein Volk. Gott kämpft gegen das Böse. Gott kämpft, um seine Gerechtigkeit herzustellen. Und Gott kämpfte ganz besonders am Kreuz, um seine Liebe uns zu beweisen und um seine Liebe inkarniert durch Jesus uns zu geben. Der Mann ist berufen, als Ebenbild Gottes ein Kämpfer zu sein. Der Mann in seiner kriegerischen Stärke, in seiner Kampfstärke, die Eroberer-Mentalität, der Jäger, das ist ein sehr kritischer Teil unserer Entwicklung, Männer, dass wir uns erlauben, diese Kämpfer zu werden. Wir merken das schon mit uns, als wir kleine Jungs waren, da haben wir uns einfach gerne verprügelt. Da waren wir schon die Kämpfer. Und wenn wir uns gestritten haben, dann haben wir uns geschlagen und dann sind wir weggerannt voneinander und gesagt, mit dem spiele ich nie mehr. Und dann so eine Stunde später schleichen wir uns rüber zu seinem Haus und sagen, hey, willst du spielen? Nein, nicht du. Nicht jetzt. Ihr seid so komisch. Ja, wir sind Kämpfer. Wir verprügeln gerne und vergeben auch schnell. Und so sind wir aufgewachsen. Wir kämpfen gerne athletisch auf dem Sportplatz, wir kämpfen in der Berufswelt für den Top-Job, wir kämpfen auch im Krieg. Wir kämpfen, um das Beste zu sein, wir kämpfen, um den Größten zu sein, wie Muhammad Ali, wir kämpfen, um Durchsetzungsfähigste zu sein, wir kämpfen, um der Reichste zu sein, der Klügste zu sein, der Berühmteste zu sein. Wir wollen die Konkurrenz vernichten, wir wollen den Feind vertilgen und wir wollen entgegengesetzte Meinungen zerstören. So sind wir. Das bedeutet nicht, dass wir als Männer besser arbeiten als die Frau. Aber wegen unserer Eroberer-Mentalität arbeiten wir anders als die Frau. Und wir arbeiten eigentlich oft mit einer Cutthroat-Mentalität. Das bedeutet, da ist das Ziel, da will ich ran. Wenn du nicht mit willst, wenn du nicht mitkommst, wenn du nicht kooperierst, schade. Schlechti, wie wir in Österreich gelernt haben. Schlechti, schleich dich. Ne? Wir gehen ans Ziel. Cutthroat-Mentalität. Und so oft in unseren Firmen leiten wir auch unsere Firma. Also entweder du kooperierst oder du kooperierst nicht. Aber die Sache ist, wenn du mitmachen willst, wir gehen ans Ziel. Unsere Eroberer-Mentalität. Nur die Sache ist so, Männer. Oh, übrigens, eines, das wir auch sehr gerne erobern in unserem Leben, ist ein Mädchen. Wir erobern gerne die Liebe des entgegengesetzten Geschlechts. Das ist für uns auch ein Teil unserer Eroberer-Mentalität. Wenn ich weiß, dieses Mädchen gehört jetzt mir. Das Problem ist, dass wir auch als Männer, als Kämpfer, als Krieger eine Sündennatur in uns haben. Und das bedeutet, dass wir in uns die eingebaute Gefahr haben, unsere Kriegernatur, unsere Kämpfernatur nicht konstruktiv, sondern destruktiv auszudrücken. Schau dir mal die Beziehungen an, die der junge Mann hat. Schau dir mal seine Ehe an, die der junge Mann hat. Wenn er sich bedroht fühlt von jemandem oder besonders von seiner Frau, kann er ganz destruktiv wirken. Wenn er sich beleidigt fühlt, wenn er unsicher fühlt oder wenn er sich minderwertig fühlt, dann kann er plötzlich sehr unsensibel werden. Er wird abrupt, er kann sogar gewalttätig werden und er kann schwer verletzen, entweder durch seine Worte oder emotional verletzen oder sogar physisch verletzen und er kann auch sexuell missbrauchen. Und oft was passiert mit uns Jungs, wenn wir denken, jetzt haben wir endlich unsere Frau erobert, ist wir denken, dass dieses Ding haben wir erledigt, wir stecken das jetzt in unseren Ordner, dort kann es bleiben und ich mache mit anderen Sachen im Leben weiter. Ja? Sie gehört jetzt mir, ich brauche mich nicht um die Romanze kümmern. Ich habe schon viele Frauen in Seminaren... Was?
Falsch.
Was ist falsch?
Dass du nicht die Beziehung kümmern musst.
Genau, das ist falsch. Und danke für die Erinnerung. Ich kann euch nur sagen, ein Mann, der verheiratet ist, wird nie so glücklich sein, wie in dem Moment, wo er weiß, dass er sein Liebling so liebevoll behandelt hat, dass sie einfach sich über ihn fallen lassen will. Ja? Ja. Und deshalb ist es wichtig für uns, dass wir immer am Erobern bleiben. Mit unserer Frau, meine ich. In unserer Gesellschaft wird der Krieger eigentlich als ein gewalttätiger Rambo geschildert. Von vielen Frauen, aber auch von vielen Männern. Und das ist echt schade. Weil was es getan hat ist, und auch die ganze feministische Bewegung hat eigentlich viele von uns Männern eingeschüchtert. Dass wir nicht stark sein sollen, dass wir nicht autoritativ sein sollen, dass wir nicht für etwas kämpfen sein sollen und dass wir uns eigentlich in die Ecke stellen sollen und einfach ruhig bleiben sollen. Und oft in der Seelsorgelehre an der FTA nach dieser Vorlesung kommen junge Studenten auf mich zu und sagen, meinst du das wirklich? Darf ich autoritativ sein? Mir hat das noch nie jemand gesagt. Darf ich stark sein? Mir hat das noch nie jemand gesagt. Ist das dann wirklich keine Bedrohung an andere, wenn ich so bin? Und ich sage immer, weißt du was, so hat dich Gott erschaffen. Und es ist auch kein Zufall, dass in Epheser 5 der Mann in der Ehe das Haupt der Familie ist. Das bedeutet nicht, dass er seine Sündennatur so auswirken lässt, dass er überall auf seine Frau tritt und dass er keine anderen Meinungen zulässt und dass er alle Entscheidungen macht und dass er die Hauptperson ist. Es bedeutet das gar nicht. Es bedeutet, dass er für seine Familie kämpft und versorgt, genauso wie Jesus für seine Gemeinde gekämpft und versorgt hat. Und er tut das in Jesu Namen, als Starker, als Kämpfer. Und er weiß, es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Es lohnt sich, für meine Kinder zu kämpfen. Deshalb ist er das Haupt. Aber was passiert, ist, dass wir als Kämpfer dann auch oft in unseren Kämpfen verwundet werden. Aber das kommt später. Wie steht es mit der Frau?
Ja, die Frauen sind... Oh, ich muss näher das Mikrofon haben. Tut mir leid. Frauen sind meistens Nährende.
Nörgelnde? Nährende?
Nährende.
Ach so, Nährende, okay.
Nährende. Und das ist ein Konzept, das kommt auch aus Gott. Er ist ein Ernährer, der uns versorgt, uns beschützt, für uns pflegt. Dieses Attribut kann auch im Mann vorhanden sein, kommt aber am stärksten in der Frau zum Ausdruck. Wir wollen ernähren, wir wollen seelsorgerlich sein, wir wollen trösten, wir wollen für anderen pflegen, wir wollen jemand helfen, alles zu werden, was er werden kann. In der Ehe, Familie und Mutterschaft drücken wir das besonders stark aus. Wir ernähren gerne unsere Familie. Mutterschaft in der Bibel ist ein Höhepunkt.
Horrorpunkt?
Höhepunkt.
Ah, Höhepunkt, okay.
Eva bedeutet Lebensgeber. Wow, was für ein Name ist das? Mutter alles Lebendige. Nur wir schaffen uns ein Problem, wenn wir als Frau alles auf einmal machen wollen. Diese Frau im Sprüche 31. Ja, ich denke, das ist nicht eine Frau auf einen Tag in ihr Leben. Es ist eine Frau, die in viele Entwicklungsphasen, die viele Entwicklungsphasen durchgelebt hat. Und wir müssen es nicht alles schaffen auf einmal.
Bist du fertig?
Ja, bin fertig.
Sagst du doch etwas zur, ja, ich weiß, aber ich glaube, meine Uhr sagt, wir haben ein Viertel vor.
Ja.
Kannst du etwas sagen zu gerade dieses Ding mit Kinder haben, in der Ehe sein, Karriere haben?
Ja, wir müssen es nicht alles auf einmal schaffen.
Wie hast du es geschafft?
Ich habe zuerst gearbeitet, bin geheiratet, weitergearbeitet, hatten Kinder, 4, und bin zu Hause geblieben.
Für alle 4 Kinder?
Für alle 4 Kinder.
Und dann was?
Und dann, als unser Erster in der Uni gegangen ist, was in Nordamerika kostet viel, habe ich wieder in der Arbeit gegangen.
Also zuerst Karriere, dann Kinder und zu Hause bleiben, die ganze Zeit für die Kinder gesorgt und für deinen Ehemann und für dein Haus. Hast auch kleine Arbeiten gemacht, so nebenbei. Ne?
Nebenbei, aber...
Und dann ja, Karriere wieder.
Ja.
Okay. Also man muss nicht alles auf einmal haben.
So denke ich.
Gut. Ja. Kommen wir jetzt ganz schnell zu der vierten Phase. Eigentlich, ich mache die 4., 5. und 6. ganz schnell durch mit euch, weil die Zeit ist fast vorbei. Und das ist der verwundete Mann. Das ist eine sehr, sehr wichtige Phase. Ich schaue mal einfach gar nicht mehr auf meine Noten und bringe alles einfach so schnell zusammen und zu sagen, Wir kämpfen stark, wir gehen ans Ziel, wir wollen das Ziel erreichen als Männer, so sind wir, aber wir werden auch verwundet. Wir werden verwundet von unseren Eltern, wir werden verwundet von unseren Ehefrauen, wir werden verwundet von unseren Freunden, wir werden verwundet von Leuten an der Arbeit, wir werden verwundet von unserer Gemeinde, wir werden verwundet. Und was passiert ist, dass wir diese Verletzungen tief in uns tragen und wir erfahren viel Verlust. Manchmal sogar verlieren wir unsere Arbeit. Und weil für uns Arbeit so wichtig ist, weil Arbeit ist für uns eine Eroberungsart, so können wir die Welt erobern. Und wir sind ja dafür erschaffen worden, dass wir die Welt für Gott regieren. Und Arbeit ist für uns eine Art, die Welt zu regieren und etwas Gutes beizutragen in der Welt. Aber wenn wir unsere Arbeit verlieren, das geht richtig hart in unsere Identität als Eroberer. Und deshalb werden Männer, das sagt jetzt auch die Forschung, mehr depressiv, wenn sie ihre Arbeit verlieren, als Frauen, wenn sie ihre Arbeit verlieren. Weil das ist für den Mann so eine echt starke Identitätsverwundung. Es gibt auch viele andere Verwundungen. Eigentlich ist es gut, dass der Mann so eine Krise durchmachen muss, wo er verwundet wird. Weil es hilft uns Männer, sanft zu werden. Es hilft uns, Mitleid zu spüren. Es hilft uns, gnädig zu werden. Und deshalb ist es wichtig für uns, dass wir mit Gottes Gnade und Hilfe auch von unseren Verwundungen heilen und dann in die fünfte Phase einsteigen können. Und in der fünften Phase sind wir der reife Mann. Da sind wir so in unserer 50er Jahren und da wissen wir wissen, was unsere Identität ist. Wir wissen, was wir beizutragen haben. Und wir haben auch Reife und Weisheit mitgebracht jetzt. Und jetzt sind wir wirklich bereit, jetzt sind wir in der primären Phase, jetzt sind wir wirklich bereit, etwas Wunderbares beizutragen. Es ist aber wichtig, dass wir von unseren Verwundungen heilen können. Übrigens, viele Ehen gehen auseinander, wenn der Mann in seinen 40er Jahren ist, genau weil er diese Verwundungen durchmacht, in eine große Identitätskrise kommt und denkt, dass er muss einfach neu anfangen. Er braucht eine neue Familie, er braucht eine neue Frau, er braucht eine neue Arbeit, er braucht eine neue Welt und er verlässt alles und stürzt sich in etwas ganz Neues hinein. Und das Problem ist, er hat eigentlich nicht seine Wunden heilen lassen, er hat nicht Lösung für seine Probleme gefunden und er wird einfach seine Verletzungen in die neuen Beziehungen, die neue Ehe hineinbringen und so weiter und so fort. Besser ist es, die Wunden heilen zu lassen, in der Ehe zu bleiben, auch wenn es bedeutet, wir müssen zum Therapeuten gehen und wir brauchen Hilfe, was wir auch schon machen mussten, besonders in meinen 40er Jahren. Und ich weiß, ich sehe noch aus, als wäre ich in meinen 40er Jahren, aber ich bin nicht mehr. Und ich habe so viel gelernt von meinen Wunden, dass ich jetzt, glaube ich, ein besserer Ehemann bin, ein besserer Vater bin. Und ich arbeite auch mit mehr Weisheit, bisschen langsamer, bisschen mehr ausgeglichen. Aber ich merke, ich kann viel mehr beitragen als bevor in meinen 30er und 40er Jahren, als ich so richtig hart gekämpft habe. Wie sieht's bei euch aus?
Ja, wir haben schon gesagt, die Frau ist orientiert nach Beziehungen. Wir sehen unsere Identität in Beziehung zu Jesus verankert. Aber aus dieser Beziehung definieren wir selbst in Beziehung zu anderen. Ich bin Stevens Frau, ich bin Hannahs Mutter, ich bin Terrys engste Freundin. Und ich fühle mich einsam, wenn ich auch keine Verbindung mit anderen habe. Wenn meine Tochter nicht mich anruft, wenn mein Mann zu beschäftigt mit der Arbeit ist, wenn meine Freundin keine Zeit für mich hat. Wir Frauen haben auch unsere eigene Art, Gespräche zu halten und Beziehungen zu pflegen. Die Männer sind anders als uns. Sie sitzen alle in einer Reihe und schauen ein Fußballspiel an. Sie sagen nichts zueinander. Sie jubeln und brüllen manchmal. Und am Ende sagen sie, was für eine tolle Zeit wir miteinander hatten. Wir haben... Ja, wir haben so eine gute Beziehung miteinander. Wir Frauen, liebe, sitzen gegenüber voneinander und reden zueinander mit Augenkontakt. Kontakt. Und wir vertiefen unsere Beziehung miteinander dadurch. Das Frauengehirn ist anders strukturiert und funktioniert anders.
Also ihr habt doch ein Gehirn.
Ich rede mit dir später. Eigentlich haben wir ein vielleicht besseres Gehirn.
Ich habe gehört, ihr habt ein größeres Gehirn. Stimmt das?
Wir haben 40% mehr Verbindungen in unser Gehirn.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, wir integrieren Informationen von einem Pol zu anderen. Und wir sind mehr programmiert auf die Bedürfnisse anderer Menschen, außer auch Männer, einzugeben. Wir haben Empathie für andere schneller als Männer. Und wir tragen auch das emotionale Gepäck von anderen mit uns. Mhm.
Ja, das steht hier.
Ja.
Ist das auch der Grund, warum du besser multitaskst als ich?
Genau.
Wegen diesen 40% genau. Mehr Connectors hier drüben? Also ja. Jemand hat doch mal beschrieben, dass das männliche Gehirn sieht so aus. Leer. Und das weibliche Gehirn sieht so aus.
Stimmt, oder? Und diese beziehungsorientierte Frau ist auch eine sexuelle Frau. Aber auch in Bezug auf Sex ist die Frau ganz anders als der Mann.
Hör zu.
Männer haben verschiedene Ordner in ihrem Gehirn. Sie springen von Arbeit zu Geschlechtsverkehr, zu Gartenarbeit, zu Geschlechtsverkehr, zu Fernsehen, zu Autowaschen, zu Geschlechtsverkehr, zu Essen, zu Geschlechtsverkehr, zu mehr Essen. Frauen sind eher wie Meereswellen. Wellen fangen gestern mit dem Mond an und alles hängt zusammen und baut langsam auf sich selbst auf.
Das war gut.
Das war gut. So,
also bei euch ist Sex ein Prozess.
Ein Prozess. Wahrscheinlich habe ich eine gute Nachricht in einem Brief bekommen. Oder mein Mann hat am Telefon gesagt, anstatt, ich liebe dich, Schatzi, er hat gesagt, tschüss.
Nee, andersrum. Anstatt tschüss zu sagen, hat er gesagt, ich liebe dich.
Ja, vielleicht. Aber es alles baut zusammen. Also, die Frau definiert ihre Identität im Kontext ihrer Beziehungen. Ganz besonders ihre Beziehungen zum Ehemann, Freunden und Kindern. Die Frau kann auch eine verwundete Frau sein. Aber das hängt auch meistens es hängt an Beziehungen, diese Wunden.
Susi, was denkst du? Mach mal Schluss.
Wir sollen Schluss machen.
Okay, also ihr seid so nett.
Danke.
Ja, also in 5 Minuten müssen wir Schluss gemacht haben. Fangen wir doch mit dem Schluss an. Machst du den Schluss?
Ja.
Okay.
Wir haben unsere Kinder oft gescherzt.
Oft gescherzt mit unseren Kindern?
Ja, wir haben auch gescherzt mit unseren Kindern. Und wenn sie sagen, wie Kinder oft sagen, das ist nicht fair. Wir haben gescherzt. Das Leben ist hart und dann stirbst du. Und das Leben ist voll von Schwierigkeiten und Enttäuschungen. Und wenn du keinen festen Grund in Jesus hast, wirst du hin und her gerissen. Aber das Leben ist auch ein aufregendes Abenteuer. Das Wichtigste als Mann oder als Frau ist, deine Identität tief in Jesus zu verwurzeln. Viele Frauen fragen die Männer in ihrem Leben, bin ich dich gut genug, schön genug, klug genug? Und denken, wenn ja, dann bin ich geliebt. Aber die Männer, so wie die Frauen, sind nicht perfekt. Es gab nur einen perfekten Mann und er ist nie geheiratet. Wir als Frauen müssen diese Fragen zu Jesus stellen. In der Bibel musste Esther sich monatelang vorbereiten, um vor den König treten zu dürfen. Und du, Jesus hat dich ausgewählt, als du jetzt hässlich und in Lappen gekleidet warst. Und er hat sich in seine Gegenwart eingeladen. Du bist ihm schön, wertvoll und würdig. Er sieht dich als sein Schatz. Was auch immer von deinen Eltern oder Verwandten oder Freunden kommuniziert würde, wenn du, egal ob Frau oder Mann, in Christus bist, bist du ein Schatz, sein Schatz, für immer geliebt, begehrt und akzeptiert.
Zum Schluss wollen wir noch sagen, wenn jemand hier ein Gespräch führen will über dieses Thema, über deine Maskulinität oder Femininität oder über deinen Zusammenbruch im Leben oder Verwundung, die du erlebt hast, es gibt Seelsorgerinnen und Seelsorger hier. Habt ihr gelbe Westen an heute Abend? Nee, noch immer die roten, okay? Darf ich mal bitten, dass die Leute mit roten Westen aufstehen? Wo seid ihr? Okay, da seid ihr, auch da hinten sind noch einige. Und dann auch in Time to Talk, an den Time to Talk-Punkt, könnt ihr auch Seelsorgegespräche führen. Nicht vergessen, die ersten 25, die zu unserem Tisch kommen und Klugbauen kaufen, kriegen einen freien Kugelschreiber. Ich möchte mit euch Männer und Frauen beten. Jesus, danke, dass du als lediger Mann hier warst auf Erden, um uns Gott zu zeigen und um uns auch deine Liebe zu beweisen. Und danke, Herr, dass in dir wir als Mann, wir als Frau unsere Komplettheit finden. Nicht im anderen Geschlecht, nicht in uns selbst, nur in dir. Susan und ich bitten dich, Herr, dass du jetzt allen von uns ansprichst in unserem Herzen, dass wir uns mit unserer Maskulinität, mit unserer Femininität auf dich konzentrieren und auf unsere Beziehung zu dir. Und du wirst dann unsere Maskulinität und unsere Femininität selbst entwickeln, sodass wir wirklich wunderschön sind und Gott verehren können. Danke, Herr, dass du uns erschaffen hast. Danke, dass du uns als Mann und Frau erschaffen hast. Danke, Herr, dass Würde und Wert in beiden ist. Und danke, Herr, dass du am meisten wertvoll bist und wir wollen dich verherrlichen unser Leben lang. Amen.